Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axelin Timp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema Neuigkeiten aus dem BMF. Servus, Axel.
Hallo, Andreas.
Ja, man denkt, der Sommer könnte gemütlich werden. Und so gemütlich ist er dann doch gar nicht, weil wieder erwarten schnell, könnte man schon fast sagen, nachdem am 22.03. das Wachstumschancengesetz mit den Änderungen zum 1 ASTG durch den Bundesrat gegangen ist und dann in der Folge relativ schnell auch verkündet wurde, ist jetzt Mitte August, genau gesagt am 14.08. mit Zeitstempel auf der Webseite des BMF, ein Entwurf einer Ergänzung der Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise 2023 veröffentlicht worden. Dieser Entwurf ist auch den Verbänden zur Kommentierung zugestellt worden. Und in diesem Entwurf wird konkretisiert, wie denn diese Gesetzesänderungen aus Sicht des BMF anzuwenden sind. Die Gesetzesänderungen sind ja gültig ab dem 01.01.24. Und wir haben natürlich direkt reingeguckt und mit Spannung uns das alles durchgelesen, in Klammern. Es ist gar nicht so lang, oder?
Es ist gar nicht so lang. Und das war ja, glaube ich, die formellste Anmoderation, die du jemals bei unserem Podcast gemacht hast. Also ja, mit genauer Datumsnennung und BMF-Schreiben. Ich bin tief beeindruckt. Ja, es ist so, genau. Also das BMF-Schreiben, Verwaltungsgrundsätze 23, Verrechnungspreise, ne, da steht ja alles drin. Da gibt es ja auch schon in, ich sag mal, Kapitel 3j was zu Finanzierungsbeziehungen. Das hatte natürlich jetzt keine richtige Gültigkeit mehr, nachdem man das Gesetz geändert hat. Also hat das BMF das Konsequente gemacht und jetzt den Entwurf eines Updates sozusagen dieses Kapitel J herausgegeben, damit eben die Paragraphen 1 Absatz 3 D und E des Außensteuergesetzes da auch vernünftig eingebaut werden. Ja, also das erste Spannende ist wahrscheinlich der Anwendungszeitraum. Hier in dem Entwurf des BMF-Schreibens in der Textziffer 346 steht halt, dass der 3D nicht anzuwenden ist für Aufwendungen aus Finanzierungsbeziehungen, die vor dem 1. Januar 2024 zivilrechtlich tatsächlich vereinbart wurden und auch genauso durchgeführt wurden. Ja. Allerdings ist es dann doch wieder anwendbar, wenn ich sag mal, nach dem Dezember 23 diese Darlehensbeziehung signifikant geändert habe oder über den 31. Dezember 24 fortgeführt habe. Ich habe also jetzt sozusagen in 24 so ein kleines Mitteljahr, so verstehe ich das. Also alte Finanzierungen, mein 15 Jahre altes Darlehen, was noch 15 Jahre läuft, das wird in 24, wenn ich da nichts ändere, erstmal so weiter fortgeführt. Ab 25 muss ich mir allerdings das genau angucken und dann sind eben genau die Kriterien, die in 3D, insbesondere in Nummer 1 steht, also Unternehmenszweck, ja, kann ich Kapitaldienst leisten und so weiter, sind dann schon relevant. Also für dieses Jahr scheine ich jetzt erstmal so eine Pause für alte Darlehen zu haben, wo ich dann möglicherweise mich auch anpassen kann. Das ist ja im ersten Schritt mal vielleicht gar nicht so schlimm.
Naja, ist es natürlich also jetzt auch nicht die großzügigste Regelung, die man da vielleicht finden hätte können. Ja, das kann man ja auch mal so ganz klar sagen. Also an der Stelle bedeutet es ja, dass immer jedes Darlehen, was eine Laufzeit hat, die länger ist und nicht jetzt in 24 beendet wird, dass ich mir das dann fürs Jahr 25 angucken muss.
Genau. Also mein Dreijahresdarlehen, ja, für die Jahre 23, 24, 25, ne, in 23 gab es noch kein Gesetz, alles gut. In 24 hätte ich jetzt diese Übergangsregelung, ja, im Jahr 25 muss ich mir dann aber schon angucken, sind diese Aufwendungen dann eigentlich steuerlich noch akzeptiert.
Und was ja auch klar ist, so jetzt hat man diese zwei Schritte, die man sich dann angucken muss. Da muss ich mir dann einerseits angucken, da auf die kommen wir gleich. So mit Unternehmenszweck und Darlehenszweck und was mache ich denn damit? Und ich muss mir aber auch angucken, wie denn der Zinssatz ermittelt wurde. So, und jetzt war ja vorher relativ klar, dass auch durch die BFH-Rechtsprechung, Standalone-Rating und all dieses, dass man das vielleicht als die eher passende Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes hier gesehen hat. Das wird ja im Zweifelsfall nicht zusammenpassen mit dem Gruppenrating und dem Zinssatz, der da rauskommt, so dass sich da für die Unternehmen extremer Anpassungs- und Änderungsbedarf dann ab dem Jahr 25 ergibt, falls das denn so stehen bleibt in diesem Entwurf. Also schon eine sehr, sehr kritische Textziffer.
Ja, das Gesetz sagt natürlich, es entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz aus einer grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe. Ja, wenn der Aufwand, und der Aufwand ist natürlich sozusagen jetzt Jahresscheiben bezogen, ja, also in dem Veranlagungszeitraum, also wenn der Aufwand in dem sozusagen Veranlagungszeitraum 24, 25, 26 die Einkünfte des Steuerpflichtigen gemindert hat und jetzt kommen ja gleich die Kriterien, also ich nicht glaubhaft machen kann, dass ich den Kapitaldienst hätte leisten können von Anfang an und ich sag mal, die Finanzierung auch wirtschaftlich für den Unternehmenszweck benötigt wird und dann hinter gleich der Höhe nach. Aber fangen wir erstmal mit sozusagen Nummer 1 in § 1 Absatz 3d Satz 1 an und da sagt das Gesetz natürlich schon, ab Veranlagungszeitraum 24 muss ich diese Aufwände überprüfen. Das kann ich natürlich jetzt nicht mehr im Vorhinein machen, ne, dass ich sozusagen bei Vergabe des Darlehens überprüfe, kann ich denn mit einer Prognoserechnung auch Zins und Tilgung zahlen. Ne, das ist richtig, aber zumindest jetzt die Darlegung, dass ich in 24 das immer noch vernünftig zahlen können oder damals eben auch bei Vergabe des Darlehens ich davon ausgegangen bin, dass ich das zahlen hätte können. Und viel wichtiger wahrscheinlich der, ich sag mal, qualitative Aspekt, das Ganze auch dem Unternehmenszweck entspricht. Und da gibt das BMF-Schreiben hier jetzt sozusagen ein paar Hinweise, was ich denn da eigentlich tun muss. Also ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, was ist denn eigentlich Kapitaldienst, ja, was das Gesetz hier geschrieben hat. Da sind wir uns alle einig, das ist grundsätzlich Zins und Tilgung. Jetzt haben wir natürlich nicht immer nur, ich sag mal, Baufinanzierungen mit 3% Zinsen und 2% Tilgung oder sonst irgendetwas, was da so Menschen, ich sag mal, in ihrem Privatleben tun, sondern wir haben natürlich auch endfällige Darlehen, die gar nicht getilgt werden. Wir haben selbstverständlich eine ganze Menge von Anschlussfinanzierungen und sonst irgendwas. Die Frage war jetzt also, was meinte der Gesetzgeber eigentlich mit Kapitaldienst? Heißt das, ich muss die vollständig tilgen, die Darlehen? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ich glaube ich auch nicht. Oder sagen wir, das würde, glaube ich, die Feststellung des Gesetzgebers, dass das nicht dem Fremdvergleich entsprechen würde, glaube ich, auch ein wenig überdehnen. Ja, also hier stellt das BMF-Schreiben klar, dass selbstverständlich bei Kapitaldienst auch Anschlussfinanzierungen in der Prognoserechnung möglich sein müssen. Also, ja, und darum würde ich sagen, selbst tilgungsfreie Darlehen, ja, wenn ich die leisten kann, also nur den Zins bezahlen kann und die Tilgung halt nicht, weil ich davon ausgehe, dass ich eine Anschlussfinanzierung habe und das in meinem Geschäftsmodell auch so passt, müssten damit weiterhin das Kriterium von 1 Absatz 3d erfüllen. Das ist, glaube ich, erstmal etwas Positives, ja, also das BMF-Schreiben hat sich hier auf eine wirtschaftlich vernünftige Regelung eingelassen, ja, und gesagt, klar, Anschlussfinanzierungen sind fremdüblich, ja, und müssen auch berücksichtigt werden.
Naja, ich glaube, ich würde das vielleicht einen Ticken härter formulieren an der Stelle. Die Finanzierungsfreiheit ist ja schon auch ein hohes Gut und vielleicht hat sich das BMF-Schreiben auch einfach eine Position gesucht, die nicht komplett gegen die Verfassung verstößt. Von dem her.
Aber das ist ja sozusagen, ich meine, ein Grundproblem der ganzen gesetzlichen Regelung, ja, dass man sagen muss, okay, wie ist das eigentlich verfassungsrechtlich, EU-rechtlich, Treaty Override gegen die Doppelbesteuerungsabkommen, also sozusagen in diesem Dreiklang. Diese Punkte muss man natürlich, ich sag mal, anhand des Gesetzes auch immer wieder überprüfen. Ja, jetzt gucken wir nur, was hat das BMF-Schreiben draus gemacht? Zumindest das würde ich sagen, da habe ich schon Schlimmeres gesehen, was BMF-Schreiben aus solchen Gesetzestexten machen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da würde ich sagen, das ist jetzt zumindest aus dem Gesetz und der Zielrichtung, kann ich das nachvollziehen.
Ja, und da bin ich jetzt vielleicht der Junge und Naive in der Runde, der dann sagt, es hätte auch besser laufen können. Also das ist schon, also wir bewegen uns hier schon am Bodensatz des Mindeststandards. Ne? Also das ist eine verfassungskonforme Interpretation des Gesetzes an der Stelle ist. Ja, haben sie hingekriegt, war vielleicht nicht von auszugehen, aber immerhin, ne? So immerhin.
Also das BMF baut hier noch sozusagen noch einen weiteren Punkt ein, der steht jetzt im Gesetz nicht so ganz eindeutig, aber es muss nach BMF auch quasi glaubhaft gemacht werden, dass ernstlich von einer Kapitalüberlassung auf Zeit ausgegangen werden kann. Also dass man, ja, also um wahrscheinlich solche Konstruktionen wie, ich sag mal, 30 Jahre Darlehen, die sich automatisch um 10 Jahre verlängern oder es gibt gar keine Rückzahlungsverpflichtungen oder sonst irgendetwas, um solchen Konstruktionen sozusagen Herr zu werden, haben sie das noch so in einem kleinen Nebensatz mitgemacht. Also man muss ernstlich davon ausgehen, dass es sich hier um eine Kapitalüberlassung auf Zeit handelt. Das ist, glaube ich, auch in Übereinklang mit den BFH-Urteilen, den letzten, die wir gesehen haben, die ja auch gesagt haben, okay, ich muss, wir hatten ja schon einen Podcast dazu, in einer, nenne das jetzt mal, holistischen Gesamtschau mir anschauen, ja, spricht eigentlich mehr für eine Kapitalüberlassung auf Zeit mit Fremdkapital. Erwarte ich, dass ich das Geld zurückbekomme oder ist es nicht eher Eigenkapitalcharakter? Das ist jetzt ein Aspekt davon, dieser zeitliche Aspekt, aber den hat das BMF-Schreiben hier bei der Kapitaldienstfrage versucht noch mit einzubauen.
Ja, was ja auch sinnvoll ist. An der Stelle, glaube ich, hilft es allen Beteiligten nur, da dann entsprechend auch einfach einen klaren Plan zu haben, wie denn ja das Kapital eingesetzt werden soll und wie dann entsprechend auch, sage ich mal, ganz plump der Business Case hinter dem Kapitaleinsatz ist. Und glaube, das, was hier ganz klar wird, ist, umso eher Aufwand man da dann eventuell auch in diese Grunddokumentation reinsteckt, umso besser ist man dann entsprechend auf die Diskussion auch vorbereitet. Wer jetzt mit dieser Gesetzesänderung und den Diskussionen, die wir in den Betriebsprüfungen hatten in den letzten Jahren, dann naiverweise immer noch denkt, na, das diskutieren wir dann vielleicht so aus, ohne uns da groß vorzubereiten. Der hat den Trend, glaube ich, nicht erkannt.
Ja. Also en passant sagt das BMF auch, also das natürlich auch sehr risikobehaftete Finanzierungskonstruktionen. Das nehmen die als Beispiel, die im Start-up-Bereich möglich sind. Aber wir haben natürlich auch Finanzierungen, wo die Zins- und Tilgungszahlungen gleich gewinnabhängig sind oder andere sozusagen auch zwischen fremden Dritten vereinbarte Regeln innerhalb einer Unternehmensgruppe vereinbart werden. Das soll grundsätzlich möglich sein, das ist ja schon mal gut, ja. Leider, sozusagen jetzt als Wermutstropfen, was die genauen Kriterien sind, sagt das BMF-Schreiben hier nicht, ist vielleicht auch, ich sag mal, in einer Allgemeingültigkeit schwierig, aber vielleicht außer Start-up noch ein paar andere beispielhafte Bereiche, bei denen sowas sozusagen aus steuerlicher Sicht dann akzeptabel wäre aus Sicht der Finanzverwaltung, würden wahrscheinlich hier für die Praxis ein bisschen helfen.
Ja, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Es gibt ja dann eine weitere Feststellung, dass es in gewissen Industrien, wie jetzt zum Beispiel bei Banken, Ausnahmen geben kann. Auch das ist ja sehr selektiv genannt und nicht breit genug vielleicht an der Stelle, genau wie bei den risikobehafteten Finanzierungen. Da werden dann so Begriffe reingeworfen. In Klammern, die Gefahr, die ich da sehe, ist, dass wenn man dann das in anderen Bereichen hat und da dann sagt, na, da müssten doch Ausnahmen gelten, dass hier Betriebsprüfer sagen, ja, das taucht doch hier gar nicht auf, schreiben, dass das diese Bereiche sind. Und das, was mir hier auch so ein bisschen fehlt dann an dieser Stelle, ist, dass man auf die Unterschiede eingeht, die es in gewissen Industrien dann auch geben mag, expliziter Natur, auf die sich in Betriebsprüfungen sehr, sehr oft berufen wird. Ich nenne jetzt an der Stelle mal explizit die Immobilienindustrie, wo ganz klar von manchen Betriebsprüfer gesagt wird, so wie da das Vorgehen ist, mit, sag mal, Gruppenrating und solchen Themen und dann Vergleichsdaten aus eher allgemeiner Natur, so das funktioniert in diesen Industrien nicht, so das taucht hier explizit nicht auf. Bin mir aber dadurch, dass die Industrien dann gar nicht auftauchen, auch nicht sicher, dass diese Diskussionen dann beendet wären, sondern da müsste man prinzipiell vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo, und das kann man jetzt ja auch ganz explizit sagen, nehmen wir mal wieder das Beispiel, dann in der Immobilienindustrie Finanzierungen halt ein sehr, sehr wichtiges Thema sind aus Verrechnungspreissicht.
Gar keine Frage. Also dieses Branchenthema, wir hatten gerade hier Start-up gemacht, das kommt sozusagen bei der Frage, kann ich Kapitaldienst eigentlich leisten, ne? Und das ist halt vielleicht bei Risikofinanzierung, da habe ich eine andere Struktur, also jetzt nicht wieder ausgehend von meinem, was war das, mein Immobiliendarlehen, 3% Zinsen, 2% Tilgung, ja, oder irgendwas auch immer Menschen da vereinbaren, da habe ich halt andere auch, ich sag mal, Risikoaufteilung zwischen Darlehensnehmer und Darlehensgeber, auch zwischen fremden Dritten, das ist der eine Punkt. Das von dir angesprochene, ich sag mal, branchenübliche, ja, bei Banken und Versicherungen, nehmen wir mal den ersten Teil, das spricht das BMF-Schreiben nur hinten in seiner Kommentierung zu dem Paragraphen 1 Absatz 3e ab, also wo ja solche Finanzierungsfunktionen grundsätzlich als risikoarme Dienstleistungen beschrieben werden, was natürlich nicht auf alle Finanzierungsdienstleistungen oder Funktionen zutrifft. Und die Ausnahme, die sie hier machen, ist eben da, wo es sozusagen ein Teil des Kerngeschäftes ist in der Wertschöpfungskette. Das sind Banken und Versicherungen und da gebe ich dir insofern recht, das ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen. Also da ist es offenkundig, ne? Also sag mal bei Banken und auch bei Versicherungen, dass Finanzierung da vielleicht doch ein bisschen mehr ist als Routine. Aber es gibt natürlich noch eine ganze Vielzahl von anderen Branchen, ja. Also eben auch, wie du schon gerade sagtest, bei bestimmten Immobilienentwicklungen oder sonst irgendetwas. Da ist die Finanzierungsfunktion, ja, ich sag mal, ein Kernbereich, was in dem Geschäftsmodell ja auch teilweise angelegt ist, dass ich eben auch nur kurzfristig im Sinne einer Immobilienwirtschaft sozusagen investiere, weil einer der Pläne ist, am Ende verkaufe ich das auch wieder und damit kann ich dann eben auch die Darlehen tilgen. Ja, das müsste man sozusagen da auch mit einberechnen, also sozusagen wieder zurückgesprungen zu unserem 3D, ja, also was ist da eigentlich als Kriterium, kann ich den Kapitaldienst leisten, da muss ich mir, glaube ich, auch das Geschäftsmodell angucken, ja, was hinter diesem, dann der Prognose für den zukünftigen Zahlungsstrom steht und das kann halt sein, ich habe die Immobilie 20 Jahre, ja, und dann verkaufe ich sie aber und dann kann ich selbstverständlich auch das Darlehen tilgen, ja, also das müsste man meiner Meinung nach damit einberechnen. Vielleicht, wenn man nicht ganz so wild springen, wir haben ja noch ein zweites Kriterium, das ist sozusagen, das Darlehen muss auch dem Unternehmenszweck dienen, so, jetzt wird es natürlich. Also das Erste, das kann man quantitativ mit Prognoserechnungen und viel Fantasie wahrscheinlich noch in vielen Fällen darlegen, ja, also jedenfalls in den nicht ganz kaputten Fällen. Die Frage ist, was ist der Unternehmenszweck, ja, und was dient dann dem Unternehmenszweck? Das ist jetzt eher eine qualitative Frage. Da kann man natürlich vielfältige Meinungen zu haben, ja. Also das BMF-Schreiben, wie auch schon in dem alten BMF-Schreiben, Verwaltungsgrundsätze 23, sagt also, ich nehme ein Darlehen auf und lege das dann zu geringeren Zinsen in den Cashpool der Unternehmensgruppe ein. Das würde nicht dem Unternehmenszweck dienen, ja. In dieser Absolutheit würde ich das auch bestreiten, ja. Also, ich sag mal, auch das Vorhalten einer, ich sag mal, Vorsichtskasse, ja, oder eines Liquiditätspolsters ist selbstverständlich Teil des Unternehmenszwecks. Und das ist natürlich auch Teil der unternehmerischen Freiheit, wie viel Liquiditätspolster ich denn in meinem Geschäftsmodell vorhalten möchte. Also, ist es nur ein Monat meine Zahlungen an Löhne, Gehälter und Lieferanten? Ist es ein Jahr oder ist es 3 Jahre oder was auch immer? Also, das, auch da muss ich mich natürlich, ich sag mal, an die Risikofaktoren in meiner Branche anpassen. Also, werden Schifffahrtsstraßen gerade gesperrt oder nicht und was da auch immer so alle, brechen Vulkane aus oder nicht, was auch immer alles passieren kann. Da ist das BMF-Schreiben sozusagen ein bisschen kurz, glaube ich, dass das in dieser apodiktischen Aussage mit dem Cashpool hier vorgeht. Wahrscheinlich, ja, also stand schon im alten BMF-Schreiben drin, wahrscheinlich ist es wirklich aus einigen schlimmen Betriebsprüfungen sozusagen entstanden, diese Wahrnehmung. Was sie explizit sagen, ist, dass auch eine Darlehensaufnahme für reine Gewinnausschüttungen nicht grundsätzlich dem Unternehmenszweck widerspricht. Das ist ja eigentlich auch schon mal gut, ne? Also man kann schon Darlehen aufnehmen und es dann als Gewinn ausschütten. Jedenfalls grundsätzlich ist das möglich.
Was ja auch sinnvoll ist.
Ja.
Also Gewinnausschüttung als, ich sag mal, finale Unternehmensaufgabe, auch Gewinne zu erwirtschaften und die irgendwo entsprechend auszuschütten. So, also diese Diskussion, ich bin auch froh, dass die da nicht aufgemacht wurde, ja, ne? Also
vielleicht auch nochmal, wir wissen ja, wer die Beweislast hat, hat den schwarzen Peter, ne? Und jetzt steht im Gesetz nur, ich muss das nur glaubhaft machen. Ja, da hat das BMF eben auch, wir wissen auch, da steht häufiger im Gesetz irgendwas mit glaubhaft machen oder sowas drin. Am Ende ist es in der WP schon, dass sie sagen, ich will es aber bewiesen haben, also unumstößlich. Da hat das BMF aber hier auch nochmal in seiner neuen Textziffer 329 gesagt, es genügt daher die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass das Kriterium erfüllt ist, aufzuzeigen. Ja, also das ist nochmal, glaube ich, ein positives Signal. Es ist kein knallharter Nachweis. Der ist ja auch faktisch unmöglich, weil wenn ich bei Darlehensvergabe zeige, dass ich auf jeden Fall Zins und Tilgung zahlen kann, kann ich das nicht machen, weil es halt eine Aussage über die Zukunft ist und die Zukunft ja noch nicht existiert, wie wir auch schon mal in einem Podcast festgestellt haben. Also von daher sind das ja immer nur Prognoserechnungen, die können gar nicht als richtig bewiesen werden. Also das ist nochmal, glaube ich, auch ein guter Punkt, dass das hier vielleicht beweistechnisch sozusagen etwas runtergekocht wird, auch im BMF-Schreiben, dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes folgend. Vielleicht noch, ja, aus dem Gesetz könnte man ja auf, die Aufwendungen entsprechen nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn der Steuerpflichtige nicht glaubhaft macht das, ne, Kapitaldienstleisten und Unternehmenszweck, sind dann alle Aufwendungen sozusagen für diese Darlehensbeziehung nach 1 Absatz 1 ASDG zu korrigieren. Das BMF-Schreiben stellt hier nochmal eindeutig klar, es ist der fremdunübliche Teil dieser Aufwendungen dann zu korrigieren. Ja, also wenn ich nehme 100 Darlehen auf, davon sind aber nur 50 die diese Kriterien erfüllen, ja, hieße das, dass eben sozusagen nur die Aufwendungen für diese 50, also die Zinsen daraus, fremd und üblich wären und nicht die ganzen Aufwendungen für die 100. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein praktisch relevanter Punkt.
Ich glaube, das Spannende wird an der Stelle sehr, wie dieser erste Teil gelebt wird, auch mit dem Unternehmenszweck und der Beurteilung des Unternehmenszwecks und was man denn da sieht. So ist natürlich die übliche Gefahr, dass der Betriebsprüfer sich als der bessere Geschäftsleiter ansieht und denkt, der, wenn es jetzt mal die Ferrari-Diskussion in Anführungszeichen, ja, und man weiß, was damit gemeint ist. Auf der anderen Seite sieht man, dass beim Zinssatz, dass man da schon unterschiedliche Nachweise dann auch über den Rating-Ansatz und vom sowohl Top-Down als auch Bottom-Up entsprechend im BMF-Schreiben diskutiert sieht. Ist gut, dass das da entsprechend so vorkommt.
Ja, das ist finde ich, auch eine gute Versachlichung. Also das BMF sagt, also macht so eine kleine Hierarchie und sagt, also wenn du ein veröffentlichtes Rating hast, nehmen wir das. Also wir sind jetzt sozusagen einen Schritt weiter, ne, wir sind jetzt in Nummer 2 von Paragraph 1 Absatz 3d, ne, und sagt, okay, also für die Höhe des Zinssatzes ist sozusagen als der bonitätsbeeinflussende Teil des Zinssatzes, ja, ist von dem Gesamtrating der Unternehmensgruppe auszugehen. So, also, und dann sagen wir, was ist denn eigentlich das Rating der Unternehmensgruppe? Da sagen sie, wenn du ein veröffentlichtes Rating hast, nehmen wir das. Ist gut, das kann man auch gut beobachten, aber ist ja grundsätzlich eine vernünftige Regelung. Falls es, ich sag mal, private Ratings gibt, die nicht veröffentlicht wurden, aber die trotzdem Ratingagenturen gemacht haben, soll ich die nehmen? Auch, kann man nachvollziehen. Dann sagen sie auch, und das war ja mal umstritten, ne, wir erinnern uns an das legendäre Urteil vom FG Münster, was gesagt hat, naja, wenn du hier so ein Schattenrating mit so einer Standard Poor's Rating Software oder sonst irgendetwas machst, und natürlich, Entschuldigung, die anderen Konkurrenten, Fitch, Moody's und so weiter auch, dann ist das ja Voodoo, weil ich kann ja gar nicht nachprüfen, ja, wie die zu ihrem Rating kommen. Das kann ich also steuerlich gar nicht akzeptieren. Hat der BFH ja sozusagen auch weggewischt. Das sagt das BMF-Schreiben jetzt hier auch eindeutig. Man kann das auch machen mit so einer marktüblichen Rating-Software. Die beruht hauptsächlich natürlich auf quantitativen Kriterien. Also ich gebe da ja im Prinzip meine Branche, meine G&V-Daten ein und dann kommt dann halt raus, ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% hast du ein Rating von X bis Y, ja. da muss man halt nur noch mal berücksichtigen, dass man auch qualitative Rating-Faktoren mit berücksichtigt hat und das sozusagen adjustiert. Ist, glaube ich, in so eine allgemeine Regel, kann man damit leben, ja. Dann verwenden sie noch mal, ich glaube, 1,5 Seiten oder sowas ähnliches für, ich sag mal, Anpassungen von Ratings, wo ich sage, das Unternehmensrating ist aber jetzt nicht hier das Ausschlaggebende, sondern aufgrund einer Funktions- und Risikoanalyse des Darlehensnehmers muss ich mir jetzt anschauen, wie beeinflusst denn das Unternehmensrating so im Rückhalt des Konzerns, ja, mein individuelles Rating. Und dann diskutieren sie hier nochmal den Top-Down- und Bottom-Up-Approach, also ausgehend vom Konzernrating, je nach Wichtigkeit kann mein Rating nicht 1, 2, 3 Notches schlechter sein oder eben auch von ausgehend von meinem Single-Rating ist halt ein Konzernrückhalt und darum wird das Rating hier hochgestuft. Das sind doch mal, ich sag mal, praxisrelevante Hinweise, die wir auch in unseren bisherigen Analysen so oder so ähnlich verwendet haben. Also von daher hätte ich da bei diesen Themen jetzt kein großes Störgefühl.
Ja, insgesamt alles sehr spannend, kann man, glaube ich, sagen.
Also von daher für alle empfohlen, sich das doch nochmal durchzulesen. Bis zum, ich glaube, 6. September kann man auch noch Stellungnahme ans BMF abgeben. Von daher, da wird sich vielleicht in den einzelnen Teilen noch was ändern, aber ich glaube, die grobe Zielrichtung des BMF-Schreibens, die ist klar und da müssen sich jetzt alle drauf einstellen.
Ja, und wenn man dann Stellung abgibt, ist, glaube ich, dieser Punkt, inwiefern denn Altfinanzierungsfälle nochmal in die Betrachtung kommen, vielleicht der, den man nochmal hervorheben kann, dass das schon den größten Aufwand verursacht.
Ja, und Branchenspezifika würde ich auch sagen. Also da sind, würde ich jetzt auch mal, ist ja auch an die Verbände gegangen, aber da würde ich mir jetzt von allen, sag mal, speziellen Branchenvertretern hoffen, dass sie vielleicht ihre individuellen Finanzierungsstrukturen da nochmal ans BMF kommunizieren und sagen, das hat für uns aber so keinen Sinn gemacht.
Genau, und das ist, glaube ich, auch was, wo man sich dann erhoffen kann, dass das BMF hier ein bisschen ein breiteres Branchenbild auch abbildet, sodass man zumindest sieht, ja, dass die Branchen hier irgendwo eingeflossen sind und dass man sich darauf beziehen kann. Das war es dann heute mit Transfer Pricing auf den Punkt. Hier im ETS Texon Air Podcast zu den wichtigsten Transfer Pricing Themen dieser Zeit. Diese und auch die nächste Folge unserer Breaking News Podcast Serie veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de. Die erste Frage, die wir uns da stellen: Können wir diesen Podcast als Kommentierung des BMF-Schreibens als Audiodatei beim BMF einreichen? Vielleicht versuchen wir es. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bis dahin.
Tschüss.